Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast ist eine Ikone der deutschen Hotellerie. Man könnte fast schon sagen, ein Fels in der Brandung im oft schwindelerregenden Personal- und Trendkarussell des Gastgewerbes. Seit über 25 Jahren ist er geschäftsführender Direktor im Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg. Ein Vierteljahrhundert also. Das ist lang. Das ist sehr lang. In dieser Zeit hat der gebürtige Hamburger das Hotel, das damals 1997 ziemlich angeschlagen war, zu einer schillernden Institution gemacht, einem Haus mit Legendenstatus schon fast, das weit über die Grenzen Hamburgs hinausstrahlt. Einerseits durch ein sehr versiertes Gespür dafür, was Hotellerie ist, sein soll, sein kann. Das hat er sich in den Jahren zuvor penibelst erarbeitet in London, in Kalifornien und Asien, ein bisschen auf der ganzen Welt. Andererseits, und das ist auch irgendwie sein Markenzeichen, durch eine Krisenfestigkeit. Eine Krisenfestigkeit, die ihresgleichen sucht, ja, fast schon einen Krisenfetisch könnte man meinen. Da blüht er dann richtig auf, hat auch die Vergangenheit gezeigt und da bringt er Leistungen, für die er von seinen Kollegen weltweit bewundert wird. Was heißt das genau? Wie hat sich die Hotellerie seit seinen Anfängen verändert? Was treibt ihn persönlich und auch in seiner einzigartigen Machart an? Es könnte, so viel steht auf jeden Fall fest, keinen passenderen Gast für diese bewegteren Zeiten in der Hotellerie geben. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Ingo Peters.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Herr Peters, schön, dass wir es schaffen. Sie haben ja einen extrem vollen Terminkalender. Ich sage das auch deswegen, weil ich mich gut erinnern kann an unser allererstes Gespräch, das ist etwas über 2 Jahre her. Da haben Sie gesagt, für Sie die absolute Horrorvorstellung ist, Champagner trinkend an einem Strand zu sitzen und einfach mal nichts zu tun.
Das habe ich gesagt, also nicht dauerhaft, aber da würde ich auf keinen Fall Nein sagen. Wenn der Champagner gut ist und schön kalt ist, die Sonne scheint und es nicht draußen zu kalt ist, dann ist das eine super Sache. Nur ich glaube nicht über Jahre hinweg.
Ja, Sie brauchen aber schon die Herausforderung. Sie brauchen schon was zu tun, ansonsten ist man nicht 25 Jahre lang an der Spitze eines, ja, so umtriebigen Hauses, oder?
Das ist richtig, das ist richtig. Man muss natürlich auch dazu sagen, da ich hier meine ersten Gehversuche im Beruf in der Hotellerie gemacht habe, als Page damals, Anfang der 80er Jahre, und dann war ich ja 15 Jahre im Ausland. Das ist schon was Besonderes, wenn Sie dahin zurückkommen, in so ein Hotel, so eine Legende, die es ja auch früher war. Und das, ja, ist kein Job, das ist für mich eine Lebensaufgabe. Und ich sag mal so, jeden Tag, wenn ich ins Hotel starte, durch die Halle gehe etc. und dann mich so umschaue, dann sage ich mir, mein Gott, ich darf hier arbeiten.
Das sagen Sie sich immer noch?
Na klar, das ist für mich also ganz tolle Sache. Und es ist ja auch, glaube ich, ein bekanntes Sprichwort, dass man sagt, wer seinen Beruf liebt, braucht keinen Tag im Leben zu arbeiten. Und das trifft auf mich definitiv zu. Es gibt mir wahnsinnig viel Spaß und für mich ist das auch wirklich keine Arbeit. Ich mache das sehr, sehr gerne und deswegen ist es auch für mich keine Anstrengung. Weil ich sage immer, wenn du das tust, was du liebst und wenn du auch noch Spaß an der Arbeit hast, dann ist es eigentlich keine Arbeit. Und deswegen bin ich so lange hier und mich treibt natürlich vor allem an, wenn ich zufriedene Gäste, die sagen, Mensch, das war ein toller Aufenthalt gehabt, das war schön, ich habe im Herling gegessen oder im Grill oder was für tolle Zimmer wir haben, wir waren im Spa. Und natürlich auch die Mitarbeiter, wenn ich dann mit denen in Austausch gehe und die sagen, Mensch, Herr Peter, das war ein toller Tag, wir haben was gelernt, wir haben eine super Hochzeit hier am letzten Samstag gemacht und wie schön und wie toll. Das sind so die Sachen, die mich jeden Tag motivieren.
Das ist ein spannender Aspekt, weil auch gerade, wenn man sowas hört wie, wenn man etwas macht, das man so gerne macht, dann muss man nie wieder arbeiten. Das sind oft Sätze, die bei der Generation Z nicht immer, bei einigen schon, aber nicht immer diesen Anklang finden, weil dann kommt diese Thematik mit Work-Life-Balance, ja, es darf ja nicht alles so invasiv sein. Wie erleben Sie das mit der jüngeren Generation, die bei Ihnen arbeitet?
Also ich würde sagen, die Leute, also die Mitarbeitenden bei uns hier, auch die Jungen, haben wir als sensationelle, tolle junge Menschen. Und auf die trifft das garantiert nicht zu, weil die wirklich extrem motiviert sind. Und wo ich manchmal sage, wow, ja, als ich damals da war, wir haben auch gute Leute gehabt, aber ich sehe jetzt schon eine gewisse Qualität hier, die ist vielleicht nicht so wahnsinnig breit gestreut, das muss man auch sagen. Aber die jungen Menschen, die den Weg zu uns gefunden haben, die wollen wirklich was machen, die wollen was erreichen, die haben Spaß an der Arbeit, die sind mit dem Herzen dabei. Und das ist für mich eine ganz, ganz große Freude. Natürlich, wenn man sich jetzt die breite Masse anguckt, demografisch gesehen, ist das sicherlich anders. Aber Sie haben mich gefragt, wie ist es bei den Mitarbeitenden, die bei uns tätig sind. Und da sehe ich auch dieses Feuer brennen, dass die wirklich ja Spaß haben. Und die wollen was bewegen.
Ja.
Und die wollen weiterkommen.
Das heißt aber auch, dass man ganz bewusst auf Leute setzt und Leute für seinen Betrieb, für sein Unternehmen begeistert, die genauso ticken. Das ist wahrscheinlich die große Herausforderung.
Ja, oder? Das Ganze fängt ja schon beim Recruiting an. Ja, das heißt, es fängt noch ein bisschen weiter vorher an. Es fängt beim Employer Branding an. Ich muss eine Arbeitgebermarke haben, die Qualität verspricht. So, wenn ich die muss ich erstmal haben, so, oder die muss ich schaffen. Und die muss auch belegt sein. Ich kann nicht irgendwo ein paar Poster an die Wand kleben und sagen, das sind unsere Werte und toll und das machen wir. Darauf fällt heutzutage gar niemand mehr rein, sondern das muss belegbar sein. Und dann habe ich die Chance, Mitarbeiter zu werben, anzuziehen, die wirklich Talent haben. Und wir stellen nicht ein nach Qualifikationen und Zensuren und Zeugnissen und wo waren die, was haben die für ein Abitur gemacht, sondern wir stellen nach Persönlichkeit ein. Habe ich jemand, der Spaß hat, Gastgeber zu sein? Jemand, der extrovertiert ist? Jemand, der morgens aufsteht und eigentlich das Glas immer halb voll sieht und nicht halb leer sieht? Der mit dem rechten und nicht mit dem linken Fuß aufsteht? Das sind so die entscheidenden Kriterien. Was wir technisch tun im Hotel, das ist keine Raketentechnik. Das können wir jedem relativ einfach beibringen, der einfach gesunden Menschenverstand hat. Und danach stellen wir ein. So, wenn ich dann erstmal die richtige Qualität Mensch habe, auch jemand, der ja motiviert ist, der was machen möchte, der was bewegen möchte, die kann man dann auch weiter mitnehmen und die kann man formen und aus denen kann man wirklich was Tolles machen. Wenn ich jemanden habe, der von Anfang an schon anfängt, eigentlich habe ich gar keine Lust und ich muss arbeiten, weil ich muss ja die Miete bezahlen und es muss Essen auf dem Tisch und damit können wir nichts anfangen und damit können wir auch unsere Gäste nicht begeistern.
Ja, das heißt, es fängt aber ganz bewusst dieses Suchen, diese Einstellung jetzt auch im breiteren Sinn schon beim Employer Branding an. Das wiederum ist doch etwas, was es vor 25 Jahren in dieser Schärfe, in dieser Perfektion ja noch gar nicht gab. Oder doch? Da würde mich interessieren, wie war das vor 25 Jahren?
Doch, das gab es schon, aber es wurde nicht, also das ist unbewusst passiert. Als ich in diesem Hotel vor über 40 Jahren, fast 44 Jahren, die Ausbildung gemacht habe, als Page angefangen habe, da war schon diese einzigartige Atmosphäre in dem Hotel vorhanden, der Mitarbeitenden, die sehr viel Engagement, viel Herzblut für dieses Hotel hatten und für die Gäste. Das gab schon. Das wurde aber jetzt nicht so transportiert und da gab es auch kein Credo und da gab es keine Werte, die rausgearbeitet wurden.
Ja,
aber es war schon so stark vertreten, dass also wir Mitarbeitenden selber uns kontrolliert haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe gerade angefangen, heute war noch nicht so lange dabei. Und in Anfang der 80er Jahre war es sehr modern, weiße Socken zu tragen. So.
Nun kam ist wieder da der Trend.
Ja, kommt wieder, war eine lange Zeit komplett verpönt oder wie Socken in Sandalen zu tragen, war ja auch nicht so wichtig. Aber da war es zumindest, war das im Trend. Ich habe am nordöstlichen Stadtrand in Hamburg gewohnt, also bin mit Bus und Bahn dann zum Dienst gekommen und dann hat man sich umgezogen bei uns. Und ich habe dann irgendwo in der Bahn meine Tasche mit meiner Umkleidung und meinen schwarzen Socken vergessen, weil die natürlich in Privatkleidung kam. So, das merkt schon keiner. Und dann bin ich ins Restaurant gegangen, habe die Hosen so ein bisschen runtergezogen, bin dann da durchgelaufen und gedacht, so, das wird schon gehen. Ich war noch nicht mal 3 Schritte im Restaurant, da kam einer der langjährigen Kellner und sagte, Mignon, was machst du denn hier heute? Ich sag, wieso? Deine Socken, das geht ja überhaupt nicht, so kannst du nicht zur Arbeit kommen, hat mir damals 10 Mark gegeben, hat gesagt, du gehst jetzt hier wieder raus, hier um die Ecke in den Kolonnaden gibt es einen Laden, da kaufst du dir ein paar schwarze Socken und dann kommst du wieder. Da habe ich gesagt, ja, was, ich bin ja dann gar nicht, bin ja zu spät zum Dienst, aber mach dir keine Sorgen, ich werde denen schon sagen, du bist irgendwo im Keller, sortierst ein paar Flaschen und so. Das muss man sich mal vorstellen, das war nicht der Abteilungsleiter oder Stellvertreter, sondern das war einer der Langjährigen dort und hat gesagt, so kannst du hier nicht auftreten. Er hat mich gerettet vom Rüffel des Abteilungsleiters. Und ja, so total. Hat sich das damals in das Haus gezogen, dass jeder wusste, wie waren die Standards, wo wollten wir hin, was sind die Regeln. Und da hat man sofort gemerkt, wer sich dort nicht eingefügt hat, der hatte gar keine Chance. Der hat sich auch nicht wohlgefühlt. Und die haben dann automatisch nach der Probezeit schon wieder gekündigt, weil da war kein Raum, um sich da nur immer zu meckern und sagen, ach, und wie schlecht. Und hier haben wir wieder so lange gearbeitet und der Lohn ist so niedrig. Das gab es schon damals nicht. Also diese Atmosphäre war da, aber die war nicht irgendwie gewollt aufgebaut, sondern die war vorhanden.
Ja, ja. Ein anderes Thema, und ich glaube, das wissen ja viele nicht, ist, dass Sie vor 25 Jahren ein Hotel für Jahreszeiten übernommen hatten, das noch nicht so war, wie es heute ist. Sie hatten mir damals auch ein bisschen erzählt, also so Stichwort, ich glaube mich zu erinnern, den Weinkeller hatten Sie als Tropfsteinhöhle damals noch erwähnt und so. Wie kann man sich das vorstellen, dass man erstens mal als so junger Mensch da neu beginnt, mal ein ganzes Team und so weiter führen muss, sich selbst auch seinen Ansprüchen genügen muss und ein Haus aufbauen muss von Neuem. Wie war das? Können Sie uns ein bisschen einen Einblick geben in diese...
Ja, das kann ich erzählen. Also, ich war ja Anfang der 80er Jahre im Hotel, als es zu Glanzzeiten war. Dann ist das Hotel ja kurz danach verkauft worden an eine japanische Gruppe, die sehr große Pläne fürs Hotel hatte. Die waren, glaube ich, ein bisschen zu groß. Und das war eine japanische Baufirma. Und zu dem Zeitpunkt war die Japaner das Maß der Dinge. Ich war in den USA zu der Zeit, als das Hotel verkauft wurde. Und alles die Japaner, die waren die Besten, die haben die besten also Autos, die konnten schneller, besser, billiger bauen. Und das boomte dort. Und in diesem Zuge wurde das Hotel verkauft. Und dann ist leider in den Jahren bis 1997 nichts passiert. Das heißt, das Hotel ist 15 Jahre lang, ist da nichts gemacht worden. So, und da können Sie sich vorstellen, als ich da zurückkam, ich wusste, wie es früher war, als es gut war. Da lag noch ein Teppich aus der Zeit, als ich Auszubildender war. Da wurde der Flurteppich neu verlegt. Und der gleiche Teppich, den gab es da immer noch. Und der war schon verschlissen. Da war Tape drüber. Ja, das war unglaublich. Aber ich habe mir gesagt, das Hotel hat, wie man so auf Englisch sagt, good bones. Die Struktur des Hotels ist da. Waren auch noch sehr viele gute Mitarbeitende damals vor Ort. Und es ist eigentlich für mich ganz gut, wenn ich ein Hotel übernehme, was nicht schon auf dem Höhepunkt ist, wo man sagt, oh Gott, jetzt muss ich gucken, dass ich das halte, sondern wenn jetzt der neue Trainer bei Bayern München anfängt, der sagt, oh Gott, was haben die in der Vergangenheit alles für Auszeichnungen und Meisterschaften gewonnen, wie kann ich das nur halten, geschweige denn toppen, habe ich mir gesagt, ist doch viel besser, du fängst an, das Hotel ist nicht mehr, also war in wirklich schlechtem Zustand. Und jetzt habe ich die Chance, das wieder aufzubauen. Dass das nun so lange dauert, bis man das wirklich hinbekommt, das kostet ja auch hardwaremäßig sehr viel Geld, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Aber das waren so damals meine Gedanken.
Aber weiß man, wo man hin möchte? Weiß man deswegen, wo man hin möchte, weil man das Haus in seiner Glanzzeit erlebt hat? War das der Kompass?
Absolut. Absolut der Kompass. Ich wusste, wo wir mal gewesen sind. Und da kommen wir auch wieder hin, da müssen wir wieder hinkommen. Dass das eine mühselige Arbeit wird, das wusste ich schon vorher, weil nach oben zu kommen ist ein langer, harter, mühsamer Weg. Was runter zu wirtschaften geht, das geht rucki-zucki, das kann man schnell hinbekommen. Und das war mir vollkommen bewusst, das war mein Kompass und das war auch ganz klar die Zielstellung.
Ja, und trotzdem müssen ja gewisse Dinge Sie geführt haben, auch während dieser Arbeit, Sie haben die Hardware angesprochen, Sie haben aber vieles gelernt in der Zeit davor. Was war in Ihrer Tätigkeit im Ausland davor das Prägendste und vielleicht auch das, was Ihnen in dieser Aufbauzeit am besten geholfen hat?
Ja, ich glaube, man kann das nicht genau festmachen, man hat ja sehr viel im Ausland gelernt, aber ich glaube, das, was mir am meisten geholfen hat, war die Zeit in Asien. Ich war ja 6 Jahre zuvor in Asien, dadurch habe ich auch nur diesen Job bekommen, weil ich damals den Richard Helfer traf, der war der Präsident von Raffles Hotels and Resorts in Singapur, ein Amerikaner. Die haben mich in Jakarta damals getroffen. Ich habe für Mandarin Oriental Hotels gearbeitet in Thailand, auf Phuket und dann in Jakarta 3 Jahre. Und die asiatische Erfahrung, wie man da ein Hotel führt, die Mentalität, im Asiat muss man ganz anders umgehen, Geschäfte machen als mit einem Europäer oder einem Amerikaner. Man muss Geduld haben, man muss zuhören können, man muss sich nicht selber darstellen oder was man alles, sondern da muss man ganz anders rangehen. Und ich glaube, die Kombination aus dieser asiatischen Erfahrung, wir hatten ja damals, auch die ersten 10 Jahre, hatten wir ja chinesische Eigentümer aus Singapur und mit einem American Chairman und President. Ich hatte ja 8 Jahre vorher in den USA gearbeitet. Das heißt, ich konnte auch verstehen, wie der Richard tickte. Und diese Kombination hat es letztendlich gemacht, dass ich da erfolgreich war, weil mit den Singapurianern zu arbeiten ist nicht einfach. Die denken ganz anders als wir. Und ich konnte mich da aber sehr gut hineinversetzen, weil ich genau wusste, wie das so funktioniert. Und mit dem Richard kam ich auch sehr gut zurecht. Und die Kombination aus diesen beiden Erfahrungen, USA und Asien, hat mir sehr geholfen. Ich hätte das sonst wirklich nicht geschafft.
Ja, ja. Interessant schon auch dieses Kräftefeld. Deutsche Hotellerie, der asiatische oder die asiatische Hotellerie, die US-amerikanische. Wie hat sich, finden Sie, in diesen 25 Jahren die deutsche Hotellerie auch international verändert, entwickelt vielleicht?
Absolut. Also die deutsche Hotellerie ist und musste auch global denken und werden, weil der Gast von heute, der ist morgen in Hongkong, dann ist er in Singapur, New York, Istanbul, Rom und Paris oder London. Die sehen Dinge und erfahren Dinge in der Hotellerie, Gastronomie, die sie abspeichern und die sie dann auch in irgendeiner abgewandelten Art dann auch bei uns wiederfinden wollen. Und wenn man da nicht anfängt, auch global zu denken, dann ist man ganz schnell abgehängt. Wenn man sagt, man ist in so einem eigenen kleinen Kosmos. Früher, als ich gelernt habe, da war es ja sogar noch so, auf der Weinkarte, da gab es deutsche Weine und französische Weine. Und dann gab es, glaube ich, 3 Italiener und das war's. So, wir haben in unserem kleinen Kosmos Deutschland, Europa, sogar nur Deutschland, Frankreich, was das anging, gelebt. Und das hat sich extrem gewandelt. Und deswegen muss man sich auch wieder jeden Tag neu erfinden und gucken, was passiert in der Welt, damit man relevant ist.
Ist die deutsche Hotellerie heute auch international, finden Sie, so aufgestellt wie in den besten Häusern Asiens oder Amerikas, oder hängt sie noch hinterher?
Sie hängt noch deutlich hinterher. Ich glaube, da ist noch Room for Improvement, sage ich mal, Luft nach oben. Aber wenn man sich auch so anguckt, was so für neue Konzepte auf den deutschen Markt gekommen sind in den letzten Jahren, da sieht man schon, dass da dann auch internationale Hotelgruppen mit am Start sind, die wissen, wie man was macht. Jetzt zum Beispiel das neue Rosewood Hotel in München, sehr international, tolle Gruppe etc. Das kann man auch nicht über Knie brechen. Das wird jetzt nicht, also innerhalb von einem halben Jahr oder ein, zwei Jahren, wird sich nicht die gesamte Hotellandschaft ändern. Aber peu à peu wird das so sein, dass wir uns da dann auch wirklich messen können und sagen, das ist gar kein Problem, wir scheuen keinen Vergleich. Wir können uns auch mit den anderen Hotels weltweit messen.
Aber liegt das daran, dass einfach zu wenig internationale große Hotelketten sich in Deutschland ansiedeln? Oder ist es eine konzeptuelle Mentalitätssache?
Naja, die Problematik ist ein bisschen, dass wir immer noch mit sehr niedrigen Zimmerdurchschnittspreisen kämpfen. Das hat sich nach der Pandemie natürlich schon etwas gebessert, aber andere Länder haben natürlich auch angezogen wieder, dass die internationalen Hotelgruppen, wenn die sich das ausrechnen, sagen, der deutsche Markt ist gar nicht für uns so interessant, weil wir brauchen mindestens eine Durchschnittsrate von 400-500 €. Und wenn ich die nicht bekomme, lohnt sich das Investment nicht. Das heißt, ich rede jetzt von Luxusmarken.
Ja.
Wenn man sich anguckt, Four Seasons war vor 25 Jahren, sind die gut 25 Jahre nach Berlin gegangen. Die haben, glaube ich, 98 eröffnet. Und haben dann schließen müssen, weil sie einfach die Pacht nicht zahlen konnten. Die Umsätze haben nicht gereicht. Ja. Und ich glaube, deswegen geht das etwas langsamer und dann braucht man natürlich dann auch Vorreiter, die dann die Raten mit nach oben ziehen. Und das wird passieren, aber aus dem Grunde ist das einfach, geht das nicht so schnell, weil es hat auch damit zu tun, dass Deutschland ein föderalistisches Land ist, wo wir ganz viele unsere Wirtschaftssachen auf ganz viele verschiedene Standorte aufgeteilt haben. Wir messen in München, in Düsseldorf, Berlin, großes Kongresszentrum. Und da sitzt die Regierung. Und wenn ich mir angucke, für England, alles passiert in London. Frankreich, alles passiert in Paris, ja.
Italien, alles passiert. Und auch über Paris und auch über London. Das ist nicht föderalistisch
organisiert. Ja, aber da sitzen dann die Versicherungen, die Banken, die Medien, alle sitzen in einem, in einer Weltstadt. Das ist eine ganz andere Sache, als wir bei uns in Deutschland. So. Und deswegen ist es bei uns etwas schwieriger, dann auch diese Raten durchzusetzen. Aber das kommt. Das dauert aber nur ein bisschen länger.
Aber heißt das, damit die deutsche Hotellerie, einen Zacken auch im Level zulegt, muss sie teurer werden?
Absolut, absolut. Damit, wenn man sich jetzt das anschaut, was auch in Paris oder London oder so, im nahen europäischen Ausland, was die Hotels dort für einen Service bieten, dafür brauche ich eine Durchschnittsrate. Wenn Sie jetzt in ein Palace Hotel in London oder Paris gehen, da stehen mindestens 4 Mitarbeiter nur in der Halle, ich sag mal, die nenne ich Lobby Lizards, Guest Relation, die warten, dass jemand ankommt und sagt, herzlich willkommen, Herr Peters. Wo möchte ich einchecken? Bitte hier, bitte da, bitte da. Das haben wir nicht. Da stehen 2 Doormen vor der Tür, ja. Da stehen immer schon 3 Limousinen, wo man sagt, okay, wo wollen Sie hinfahren? In Deutschland bei uns, da muss man eine Limousine buchen. Und wir haben es mal probiert, das gleiche im Service, wo den Limousinenanbieter, der gesagt, hey, ich mache das für Sie, wir stehen, haben immer einen Wagen vor der Tür und haben die auch ganz clever das gemacht, wir machen so Preise im Radius von 3 Kilometer, kostet es X, Y, Z, das haben wir alles toll ausgearbeitet. Wir haben das 3 Monate lang probiert und auch der deutsche Gast, der nimmt das nicht in Anspruch, ich weiß nicht, ob er sich das leisten kann, er sich das bestimmt. Ich glaube, der deutsche Gast, wenn er in Hongkong ist, macht er das, aber in Hamburg macht er das halt nicht. Da sind wir, was den Service angeht, hängen wir hinterher und den Service kann ich aber nur leisten, wenn ich ihn auch bezahlen kann. So, das eine hängt von dem anderen ab.
Ja, klar. Spannend ist auch, was Sie erwähnt haben, weil Sie den deutschen Gast erwähnen, sind bei Ihnen nicht der allergrößte Teil internationale Gäste, die ohnehin diesen Standard gewohnt sind und diesen Standard auch zu zahlen bereit sind?
Hamburg hat, wenn man das sich demografisch anguckt, für die gesamte Stadt circa 80% deutsches Geschäft und nur 20% internationales Geschäft. Wenn ich mir dann München anschaue, wir haben 50% internationales Geschäft und 50% deutsches Geschäft. So. Wir sind in der glücklichen Lage, dass das Hotel hier, wir auch 50-50 haben. Das hilft natürlich. Aber ich glaube, wenn ich in ein Luxushotel nach München gucke, in Mandarin Oriental oder 4 Jahreszeiten oder ein Roccoforte oder ein Bayerischen Hof, die haben wahrscheinlich 70-80% internationales Geschäft. So. Und die sind natürlich nicht so ratensensibel. Und da kann man dann auch wiederum andere Preise nehmen. Also das alles hängt ein bisschen zusammen. Aber ich denke, man muss ein bisschen Geduld haben. Wir kommen dahin.
Also das heißt, entweder ein bisschen mehr internationales Publikum und oder am besten beides, den deutschen Gast ein bisschen in Sachen, sagen wir mal, Ausgaben zu erziehen.
Nee, so ist das. Das ist tatsächlich so. Und ich bin mir auch sicher und ich weiß es, kann das also auch einschätzen, wenn man die Qualität bietet und den Service und das Produkt, was der deutsche Gast haben möchte, auch wenn er sich so gerne macht, ist er trotzdem bereit, dafür zu bezahlen, weil er weiß, dass er für dieselbe Leistung woanders auch bezahlen muss. So. Und ich glaube, das kann man auch an allen Luxusmarken sehen, weil ich orientiere mich wirklich schon seit längerer Zeit nicht mehr so an der Hotellerie nur, sondern auch, was machen die LVMHs der Welt? Was macht ein Chanel? Was macht ein Hermes? Was machen die großen Juweliere, die Patek Philippe der Welt, Rolex und so weiter und so fort mit ihren Produkten? Da ist ungebrochene Nachfrage. Die machen eine Verknappung der Produkte. Die Leute stehen dort bei Louis Vuitton 50 Meter Schlange, um dort reinzukommen. Dann erzählt man, ja, die Taschen sind aber nicht verfügbar. Da müssen wir 3 Jahre warten. Und dann wird nochmal die Preise um 25% erhöht. Ich rede jetzt von Deutschland, nicht nur von Paris oder London und New York. Ja, ja. Und auch die Deutschen sind dann bereit zu sagen, okay, ja, ich bezahle das. Also ich bin mir sehr sicher, wenn man den Service leistet und das Produkt eine Top-Qualität hat, dann bezahlt auch der deutsche Gast dafür.
Interessant auch, was Sie jetzt sagen, dieses als eingefleischter Hotelier über den Tellerrand hinaussehen, vielleicht aus der Hotellerieblase auch bewusst den Blick zu lenken. Seit wann machen Sie das? Was kann man daraus auch lernen?
Ich mache das schon, ich würde sagen, 6, 7, 8 Jahre, vielleicht sogar schon 10 Jahre, kann ich nicht genau sagen, weil unser Gast, das sind genau die gleichen Gäste, die dort sich in diesem Umfeld bewegen. Und man kann dann sehr oft an dem Verhalten, dem Kaufverhalten der Gäste schließen, wie sich das auf die Hotellerie überträgt. Und ich habe das sehr genau beobachtet, als die Pandemie zu Ende war, wie das Konsumverhalten der Gäste war. Und zwar nicht nur in Deutschland oder in Europa, ich habe auch in den USA geguckt, bin auch in die USA geflogen, nicht deswegen, aber habe das dann auch beobachtet, wo ich sage, wow, jeder, der ein Top-Produkt da bietet, ein Top-Service, da steht ein Schlank vor der Tür, Preise sind enorm, aber der Gast ist wirklich bereit, dafür auszugeben. Alles, was Mittelmaß war, alles, was nicht Fisch und nicht Fleisch war, die waren leer. Da waren keine guten Mitarbeiter, da können wir sagen, oh, guck, siehst du hier und das ganze Problem und Arbeitskräftemangel. Aber in allen, und ich rede jetzt nicht nur von Hotels und Restaurants, sondern auch Geschäften, da waren top, die Mitarbeiter waren gut drauf, gut aussehend, tolle Uniformen, lächelnd, sich gefreut auf die Gäste, auf die Kunden. Und da habe ich mir gesagt, okay, und vieles, was ja auch dann in den USA so passiert, das kommt dann immer mit Verzögerung zu uns dann rüber. Ich habe gesagt, wir setzen genau auf diese Karte, wir geben Vollgas, wir bringen den Service noch eine Level höher, die Qualität, da müssen wir natürlich noch mehr dafür verlangen, aber die Strategie ist aufgegangen und deswegen gucke ich immer schon auch auf die anderen Branchen, weil das gibt einem immer so eine Temperaturfühlung, so ein Indikator, wo geht die Reise hin.
Ja, ja. Ja, ja, total. Ist auch spannend, dass das tatsächlich, wie jetzt Ihre Erfahrung zeigt, 1:1 übertragbar ist, ne? Also von anderen Marken, sei es jetzt Louis Vuitton oder Patek, was auch immer, auf die Hotellerie, auf ein Hotel in Hamburg. Spannend.
Ja, oder auch die Luxus-Automobilhersteller hat man ja auch gesehen. Da, also mussten sie sagen, ja, haben wir nicht, müssen sie 2, 3 Jahre warten auf dieses neue Auto. Ja, also man hat gesehen, die Bereitschaft, Geld auszugeben, ist da, wenn die Qualität und der Service stimmt. Dann ist die, die Bereitschaft da. Ansonsten eher nicht.
Und der Mittelbau leidet halt darunter. Das, was Sie vorhin gesagt haben, das ist, was weder Fisch noch Fleisch ist. Da überlegen die Leute doppelt und dreifach.
Ja, wenn ich nicht klar definiert bin, ja. Also wenn ich zum Beispiel, also wenn ich mir ein gutes Produkt im unteren Segment angucke, ein Motel One, die ich finde, sind hervorragend geführt, haben wirklich auch eine tolle Ausstattung und so. Die sind auch gut durch die Krise gekommen, auch danach, weil sie aber ein klar definiertes Produkt hatten.
Stimmt.
Ja. Genau, weil Luxus heißt ja nicht, oder Qualität heißt ja nicht im oberen Segment. Ja, es kann doch ein ganz toller Burger sein mit dem besten French Fries und Pommes, die ich je gehabt habe. Das ist auch Qualität. Und man hat es ja jetzt auch gesehen in Deutschland nach der Mehrwertsteuererhöhung. Wir haben sie voll weitergegeben. Das ging auch nicht anders. Die Leute kommen trotzdem weiterhin. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich nehme mir einen Imbiss. So, jetzt hast du einen Imbiss, sagt jetzt, okay, 12% kommen mehr drauf, jetzt Lohnkosten sind noch hochgegangen, Wareneinsatz auch, Elektrizität auch noch und so weiter und so fort. Mit den 12% komme ich nicht hin, ich muss 20% nehmen. So, wenn der jetzt seine Wurst um 20% erhöht, hat aber einen Topladen, die Wurst schmeckt, hat freundlichen Service, das Ding ist sauber, da wird auch jeder Handwerker sagen, egal, dann gebe ich einen Euro mehr für die Wurst aus und gehe nicht zu dem anderen hin, wo ich nicht freundlich bedient werde, das ist schmuddelig da, die Wurst schmeckt nicht. So. Und die sterben dann, weil das Problem ist, wenn ich nicht gut genug bin, den Preis, den ich erhöhe, zu erzielen durch Qualität, dann werde ich verlieren, weil vorher ging es mir schon nicht besonders gut. Und jetzt sage ich, wenn ich jetzt um 20%, da kommt gar keiner mehr, dann sterbe ich. Wenn ich sage, okay, ich erhöhe nicht, kommen die Leute trotzdem auch nicht mehr, weil ich muss ja jetzt noch irgendwo sparen oder das heißt, dann gehe ich ganz pleite, weil niemand kann 12% auffangen, die im Umsatz fehlen. Das geht nicht. Das heißt, dann muss er die Qualität noch weiter runtersetzen. Also dann ist es noch, dann geht das Sterben noch schneller. Also von daher setzen sich egal wo die Produkte durch, die die Qualität bieten.
Ja. Hochinteressant jetzt auch, Sie haben schon Burger, Wurst und so weiter erwähnt, ist ein schöner Anlass, um ein bisschen in die gastronomische Thematik abzubiegen. Das Hotel 4 Jahreszeiten, muss man sagen, ist heute voll und ganz auch in der Gastronomie, in der nationalen, voll und ganz etabliert, mit dem Herlin, mit dem Nick Hinein, also zwei großartige Konzepte, die sich stark auch voneinander unterscheiden und trotzdem wunderbar funktionieren.
Und unser neuen Grill, das dürfen Sie vergessen. Da
waren ja, Sie natürlich, genau. Entschuldigen Sie. Genau, danke. Wann war das für Sie klar, dieses Zusammenspiel zwischen Hotellerie und Gastronomie, dass das so gut funktionieren kann?
Das ist
in Deutschland ja nicht so selbstverständlich gewesen.
Nein, überhaupt nicht. In Deutschland ist es ja so, dass man eigentlich im Hotel nur dann isst, wenn man da eine Verpflichtung hat oder man muss noch was essen, also einfach um den Hunger zu stillen, sagt man, jetzt gehe ich noch schnell und esse noch eine Pasta oder einen Salat oder irgendwie etwas. Aber also ein Hotelrestaurant ist eigentlich keine Destination, die man in Deutschland von außen ansteuert im Normalfall.
So. Ja.
Da ich ja nun 6 Jahre in Asien war, da war das ganz anders. Da waren die Hotels, das waren die nachgefragten Destinationen, wo man gut essen ging. Und wenn man sich anguckt, die Shangri-Las der Welt, die Peninsulas, Mandarin Orientals, wie sie heißen, die haben alle 3, 4, 5, 6 Restaurants, Bars gehabt und die waren immer voll. Und das habe ich natürlich dort gelernt und dann habe ich mir gesagt, okay, als ich zurückkam, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe im Oktober 1997 angefangen. Ich habe am 1. September, also weniger als einem Jahr, das Doc Chang's eröffnet, das stand. 1. September 98 hat das eröffnet.
Tatsächlich? Das war schon so früh dann?
Es war eine Fläche, die leer stand. Da war früher ein Spätrestaurant, Keller, so ein Tanzclub drinnen. Und der wurde 1987 geschlossen. So, also das Ding war 10 Jahre war das Ding geschlossen. Das haben wir aktiviert im Keller, niedrige Deckenhöhe. Etc. Da haben wir gesagt, ja, das geht nicht. Und ich habe gesagt, wenn wir das aktivieren, dann werden wir alle anderen Restaurants auch aktivieren, weil in Asien, es ist ja ein Phänomen, wenn Sie in Asien irgendwo was einkaufen, angenommen, Sie wollen einen Fernseher kaufen. Dann gehen Sie in eine Nachbarschaft, wo das ist ein Geschäft neben dem anderen. Alles Fernseh- und Stereogeschäfte. Oder sie gehen Möbel kaufen. Ein Möbel. In Deutschland ist es so, du hast ein Möbelgeschäft, du hast ein Elektrogeschäft, du hast einen Supermarkt, du hast ein Aldi noch dabei, du hast noch einen Butikowski dabei. Da kann man überall. In Asien ist das anders. Und da sagt man sich auch, ja, also eigentlich müssten die sich ja alle wettbewerbsmäßig da kannibalisieren, weil ich da nur Elektrogeschäfte habe. Ist aber nicht so. Das heißt also, als ich kam, hieß es, okay, wir wollen die Restauration reduzieren, weil wir haben damals, ich glaube, 4,5% Minus gemacht in der Gastronomie. Und ich sage, okay, wir brauchen das Herli nicht, wir brauchen die Conny nicht, wir nehmen den Grill. Am Grill kann man alles machen. Da können wir Frühstück machen, da können wir internationale Küche machen, da kann man seinen Burger, seinen Steak, seine Pasta haben. Und die anderen Restaurants, da machen wir Bankettfläche draus. So. Also ich gesagt, das ist vollkommen falsch. Wenn wir das tun, dann werden wir das Hotel, dann wird das kein Grand Hotel mehr sein. Und anstatt zu reduzieren und zu komprimieren, habe ich gesagt, ich mache ein neues Restaurant noch dazu. Die haben gesagt, ist der Kerl bescheuert? Ich sage, nein, das müssen wir machen. Dann haben wir das Nicky Nine eröffnet, das Doc Chang's damals eröffnet. Ein Riesenerfolg. Und was dann passiert, ist nämlich genau das. Dann haben wir den Overflow, da und ich habe den Oberkellner gesagt, Rudi, du stellst dich da unten jetzt hin. Und für jeden, für den wir keine reservieren, sagen, wollen Sie vielleicht bei uns im Grill essen, weil jetzt sind ja schon 2 Personen oder 4 Personen da, die wollen jetzt was essen, haben gedacht, sie kriegen was, die waren jetzt in dem Mut. Also die Chance ist gar nicht schlecht, auch wenn sie gar nicht das im Kopf hatten, dorthin zu gehen. Und was wir dann gemacht haben, dadurch haben wir sehr viel junges Publikum bekommen, was den Grill gar nicht kannte. Die sind ja nicht hingegangen, weil sie es nicht gut fanden, sondern die kannten den Grill. Aber haben sie auch ganz nett hier. Und dann haben wir damit angefangen, den Grill zu stimulieren. Hat der angefangen, Umsatz zu machen. Und dann die Junge auch, ganz nett hier. Und ich habe parallel gesagt, das Herlin, da geben wir jetzt richtig Gas, da müssen wir ein Gourmet-Restaurant ausmachen. Da muss ein Stern her und kein Bankettraum rein. So, und in allerkürzester Zeit haben wir dann im Herlin danach auch den Stern bekommen. Das Doc Chang's lief wie die Feuerwehr. Der Grill hat dann Fahrt aufgenommen. Dann ist die Wohnhalle gekommen. Dann haben wir hier mal einen schönen Afternoon-Tee rein, so wie es in England ist, so einen britischen Afternoon-Tee. Und das war dann auch sozusagen die Waiting Lounge, die Holding für den Grill, dass die Leute da schon gesessen haben, schon ihren Aperitif getrunken haben, bevor sie zum Essen gegangen sind. Und so haben wir über die Gastronomie das Hotel zum Leben wieder erweckt, weil wenn der Hamburger hierher kommt zum Essen, dann werde ich auch die Betten voll machen. Warum mache ich dann die Betten voll? Ist ganz einfach. Wenn Sie reisen in eine Destination, wo Sie das erste Mal hinreisen, dann besuchen Sie entweder einen Freund, Verwandte oder sind geschäftlich unterwegs. Wenn Sie nicht wissen, wohin, dann sagen Sie doch zu Ihren Verwandten, sag mal, wo soll ich wohnen? Oder zu meinem Geschäftspartner, wo soll ich denn wohnen? Wenn das meine Restaurantgäste sind, dann sagen die, oh, du musst für Jahreszeiten wohnen. So, A, weil sie es kennen, B, dann kommt der Bonus, jetzt trifft man sich mit den Freunden, Verwandten oder Geschäftsleuten, Herr Meier, und der ist bekannt, ach, Herr Meier, schön, dass wir da, gleich so, ne? So hier bin ich ja bekannt ja, und so weiter.
Ja, jetzt. Ja klar, ja, ja. Ja, super Auftritt.
Ja, wenn jetzt, also ist ja oft so, dass dann, wenn ich Freunde besuche, dass man ein ähnliches Level hat, auch ein ähnliches Einkommen hat, das heißt, das passt dann. Und wenn ich ein Gast bin, ein Hamburger, der das 4 Jahreszeiten frequentiert, dann muss ich ja irgendwo auch in der Nähe wohnen oder mein Büro haben, damit ich da hingehe. Ich würde ja nicht irgendwo hingehen, wo ich immer eine Stunde fahren muss. Das heißt, das Ganze passt dann zusammen. Die wohnen dann da, wenn ich jetzt geschäftlich in der Nähe bin, dann kann der Geschäftspartner schnell ins Büro kommen. Oder wenn man sich privat sehen will, dann ist man auch in der Nähe, wo man wohnt. Das heißt also, und dieses Konzept ist 100% Aufgang. Ich habe gesagt, wir werden erstmal gar kein Geld in die Zimmer reinstecken. Erstmal nur in die öffentlichen Bereiche und die Gastronomie. Weil die ganzen Hamburger kennen unsere Zimmer gar nicht. Die wohnen da gar nicht drin. So. Und so haben wir dann angefangen, Geld zu verdienen. Und damit haben wir dann wieder angefangen, mit dem Geld wieder rein zu investieren.
Das heißt, die Gastronomie war tatsächlich das Instrument?
Ja, das war der Motor, absolut der Motor. Dadurch haben wir jüngeres Publikum bekommen und die haben sich auch gesagt, okay, im Doc Chang's kriegst du gar keinen Platz, das ist ganz schwierig. Und dann, wenn du im Hotel wohnst, hast du natürlich als Hotelgast eine ganz andere Chance, da einen Tisch zu kriegen, als wenn du von außen kommst. Das kam auch dazu. Und dadurch haben wir auch das Publikum dann angefangen zu verjüngen. Und ja, wenn dann Leute sind, sehen sich, oh, wunderbar, da sitzen die, toll. Und dann sagen, Freunde, warst du auch schon da? Ich bin auch da gewesen. Und als ich kam, waren das einfach nur sehr ja, honorige Geschäftsleute im dunklen Nadelstreifenanzug und Anwälte und Banker und Immobilienleute, die so ein bisschen Geschäft gemacht haben, und da fühlen sich dann jüngere Leute nicht wohl in der Umgebung. Aber was wir geschafft haben, das fing mit dem Doc Shanks an, dass sich Banker und Werber und coole Leute die Schultern kriegen. Und keiner hat sich unwohl gefühlt, dass ich neben jemandem sitze, der einen dunklen Anzug anhat und eine Krawatte trägt und ich habe vielleicht eine Ripped Jeans an. Das hat gepasst. So, weil wir von jeder Zielgruppe einige da hatten. Das heißt, es waren nicht nur Anzugträger da oder nur coole Leute. So diese Mischung. Und das haben wir bis heute auch erhalten.
Und ist das auch was, auch diese Mischung und auch dieser Gedanke zu sagen, die Leute, auch die Locals ins Hotel, jetzt über die Gastronomie, aber ins Hotel zu bringen, war auch das etwas, was in Asien funktioniert hatte?
Das hat in Asien funktioniert, 100%, aber ein Visionär, für den ich damals gearbeitet habe, war Horst Schulze, der Gründer von Ritz-Carlton. Und Horst hat immer uns damals schon gesagt, aber Ritz-Carlton, wir müssen die Local Community, die müssen wir ins Hotel holen. Im Ritz war es immer so, wir müssen den besten Sunday Brunch haben, wir müssen die besten Hochzeiten machen bei uns im Hotel, wir müssen den besten, das beste Grillrestaurant oder das beste Gourmet-Restaurant haben, um die Locals ins Hotel zu holen. So, aber wie es richtig funktioniert, habe ich dann in Asien gesehen. So, also das müssen wir jetzt hier auch machen. Und der Erfolg gibt uns recht. Wir haben gastronomisch haben wir über 80% im derweil 82% lokale Hamburger Gäste. Und
Wahnsinn, glaube ich.
Nach der Pandemie waren es sogar fast 90%.
Wahnsinn. Und also das ist wirklich der Durchschnitt von allen Restaurants jetzt in, ja. Unterm Dach. Wahnsinn.
Ja, absolut. Absolut.
Wissen Sie das, sind zum Beispiel im Herlin, ist der internationale Gästestatus höher als zum Beispiel im Nick Hinein? Oder
was meinen Sie jetzt mit Status?
Also ob im Herlin mehr internationale Gäste sind als im Nick Hinein zum Beispiel. Kann man das?
Nee.
Nee, auch nicht. Nee, Wahnsinn, dass da so viele Locals.
Ich würde sagen sogar eher weniger, weil die, ja. Also wir haben natürlich, also international heißt ja nicht nur aus dem Fernen Osten oder Mittleren Osten, ja, oder aus Nordamerika, sondern international ist ja auch ein Holländer, ein Schweizer, ein Däne, ja, etc. Ja. pp., ein Belgier.
Ja.
Da haben wir schon einige, die deswegen nach Hamburg kommen und dann auch bei uns wohnen, weil sie beim Christoph Hofer im Herlin essen wollen. Aber der internationale Gast, der jetzt bei uns wohnt, der jetzt nicht weiß, dass es da ein Herlin-Restaurant gibt, der wird eher in den Grill gehen oder wird eher ins Nick Hinein runtergehen, bevor er sagt, okay, jetzt gehe ich 6 Gänge essen. Da muss schon, das ist so eine Special Occasion, also für besondere Anlässe, wo ich sage, okay, ich feiere einen Hochzeitstag oder einen tollen Abschluss oder ich habe irgendwelche Kunden, die ich unbedingt beeindrucken will und gucke, dass ich mit denen ins Geschäft komme. Das eher weniger. Also da haben wir genauso einen hohen Anteil Hamburger Gäste.
Ja, Wahnsinn. Hochfaszinierend auch, wenn man sich überlegt, was jetzt da alles wirklich passiert ist in diesen 25 Jahren, auch wenn man hört, dass da die Gastronomie ein wesentlicher Hebel war und nicht nur so ein Instrument, um das Hotel irgendwie noch ein bisschen Leben einzuhauen, sondern wirklich der Hebel war. Jetzt wissen wir, was da auch alles passiert ist in diesen letzten Jahren. Wie blickt jemand wie Sie jetzt in die Zukunft? Wollen Sie, also wird in den nächsten 25 Jahren genauso viel passieren?
Das kann ich nicht sagen, was in den 25 Jahren passiert, solange ich hier bin. Also 25 Jahre schaffe ich nicht mehr. Es wird immer neue Sachen
geben. Wer weiß.
Nee, ich glaube, das wäre ein bisschen, das wäre biologisch, glaube ich, nicht ganz, ganz machbar. Aber solange ich hier bin und ich habe noch einige gute Jahre vor mir, werden wir uns immer weiterentwickeln. Es wird immer was Neues geben. Und wir werden nie stillstehen. Ich habe auch schon wieder einige gute Ideen, was wir hier machen werden. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis. Man muss immer weitermachen. Und das ist auch, was Spaß bringt. Wenn man dann sieht, dass das funktioniert und die Gäste das annehmen. Sie werden immer Neuigkeiten aus dem Vierjahreszeiten hören.
Man freut sich schon drauf. Und trotzdem jetzt noch eine Frage, die sich geradezu aufdrängt, weil das ja eine einzigartige, teilweise bis fast unfassbare Erfolgsstory ist. Gab es Niederlagen eigentlich auch in diesen 25 Jahren?
Es gibt jeden Tag Niederlagen. Jeden Tag macht man einen Fehler. Und das Wichtige ist, gewinnen kann jeder einfach, das ist toll. Aber wenn man eine Niederlage hat, die einzustecken, die zu verkraften, aufzustehen und sagen, so, und jetzt greifen wir nochmal an, das ist viel schwieriger, das ist gewinnen, das ist einfach, wenn man so weit ist. Und das Wichtige ist bei Niederlagen immer, dass man sagt, okay, wenn man einen Fehler gemacht hat, ist okay, das gehört dazu. Ich sage immer, wo gehobelt wird, fallen Späne. Man muss ja auch ein Risiko gehen, damit man erfolgreich ist. Aber man sollte versuchen, die Fehler nicht zu wiederholen. Ja, aber zumindest ist es nicht, also nicht dreimal wiederholen oder so, oder zweimal wiederholen. Also, das ist das Wichtige dabei. Und das Leben besteht nicht nur aus Höhen. In jeder Beziehung, geschäftlich, privat, und das muss auch so sein. Stellen Sie sich vor, Sie müssten jeden Tag, kommen wir zu unserem Eingangsstatement, am Strand sitzen und Champagner trinken. Im dritten Tag war toll. Boah, jetzt schon wieder dieses Zeugs trinken hier und jetzt sitze ich hier schon wieder den ganzen Tag, muss ein Buch lesen und gucke auf dieses blaue Meer da und die Sonne kommt da runter. Das funktioniert nicht, wenn wir keine Regentage haben. Deshalb, boah, wir merken es ja hier in Europa, ja, hast du diesen Winter. Wenn die ersten Sonnenschein, man fühlt sich ja wie neu geboren und wie toll. Ja, das ist. Aber das liegt daran, weil das Wetter nicht so gut war. Wenn ich jetzt 365 ja. Tage das habe, dann ist das nichts Besonderes. Also auch schon wieder. Und ich habe das tatsächlich auch wirklich erlebt. Ich habe ja in Asien die Jahre da im subtropischen Bereich gelebt. Immer Sonne jeden Tag. Und es gibt auch immer, ist immer der gleiche Ausblick. Die grünen Palmen hier durch die immer Jahreszeiten.
Grün. Himmel immer blau.
Ja, immer blau. Ja, du hast immer das Gleiche auf dem Tisch zu essen. Hier haben wir saisonal. Dann kommt der Spargel, dann kommt die Erdbeere, dann kommen die Pfifferlinge, dann kommt das Wild, dann kommt der Grünkohl mit Kassler und was weiß ich. Das haben die da nicht. Das ist immer das Gleiche. Die Sonne geht immer um 18, 18.30 Uhr unter und geht morgens um so auf. So. Mhm. Das ist immer das Gleiche. So, du sagst, okay, da ist keine Abwechslung drin. Und deswegen musst du Niederlagen haben, damit du angespornt wirst, um wieder dann, wenn du sagst, jetzt habe ich das Ding nicht geschafft, jetzt wird nächstes Mal mich immer wieder gewinnen. So, das heißt also, jeder Mensch hat Niederlagen und wer sagt, er hat keine, der entweder lügt er oder er hat eine falsche Selbstwahrnehmung.
Ja, ja. Großartig. Vielen lieben Dank. Herr Ingo Peters, auch dass Sie jetzt nochmal das Abschlussbild des Champagner-Trinkens am Strand nochmal bemüht haben. Das hat das Ganze jetzt nochmal schön abgerundet. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich die Zeit in all diesem tatkräftigen Terminkalender jetzt noch freigeschaufelt haben.
Und eine große Freude.
Einen Deep Dive gemacht haben mit uns in die Welt und ihre Tätigkeit und ihr Tun auch der letzten 25 Jahre und auch der Gegenwart, ja.
Sehr, sehr gerne und ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend und schönen Feierabend, wenn es soweit ist.
Bald wird es soweit sein. Wahrscheinlich früher als bei Ihnen, nehme ich an. Wir hören und sehen uns dann auch alle bei der nächsten Folge Real Print Talks. In der Zwischenzeit alles Liebe von uns und macht es gut.
Vielen Dank.